Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Nora Laufer.
Und ich bin Philipp Bramer. Aus dem Amazonas-Regenwald in Brasilien gibt es eigentlich ja gute Nachrichten. Denn die Abholzung in dem Wald, der für das Klima und die Biodiversität auf der ganzen Welt so wichtig ist, geht zurück. Im letzten Jahr wurde im Amazonas um 50% weniger abgeholzt als im Vorjahr.
Wow, 50%, das sind ja wirklich gute Nachrichten.
Ja, leider endet die Geschichte hier nicht, denn statt im Amazonas wird nun mehr in der Savanne gerodet, nämlich im brasilianischen Cerrado. Der grenzt genau an den Amazonas an und gerodet wird dort vor allem für den Sojaanbau. Dort hat die Abholzung zuletzt um 40% zugenommen und es scheint so, als würde sich das Problem teilweise einfach verlagern. Also es wird weniger im Amazonas abgeholzt, dafür mehr im Cerrado. Und das sind wiederum keine guten Nachrichten.
Mit dem Begriff Amazonas können wahrscheinlich die meisten etwas anfangen, aber was ist der Cerrado eigentlich?
Ja, der Cerrado ist im Gegensatz zum Amazonas, den ja jedes Kind kennt, eigentlich eher unbekannt. Und ich muss auch zugeben, ich habe vor dieser Recherche auch sehr wenig vom Cerrado gehört. Aber er ist wirklich sehr wichtig für die Biodiversität. Er gilt als die artenreichste Feuchtsavanne der Welt und er ist extrem riesig. Rund ein Viertel der Fläche Brasiliens bedeckt der Cerrado.
Aber eben vielleicht nicht mehr sehr lange, weil eben so viel abgeholzt wird. Aber jetzt erzähl mal, Philipp, wie bist du überhaupt zu dieser Recherche gekommen? Was hast du dort gemacht?
Ich bin im vergangenen Herbst ins Cerrado-Gebiet in Brasilien gereist und habe mir das genauer angesehen. Gleich der Transparenzhinweis, das war eine Einladung vom WWF mit Mitteln des EU-Projekts Eat for Change.
Also du warst im Cerrado-Gebiet. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt unter Amazonas-Regenwald, obwohl ich dort noch nie war, kann ich mir mehr vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wie groß die Bäume sind, wie es dort aussieht. Aber mit dem Begriff Cerrado fange ich auch sehr wenig an. Kannst du ein bisschen erzählen, wie es dort aussieht, wie man sich die Gegend vorstellen kann?
Ja, also ich war da in Barreiras im Bundesstaat Bahia und wenn man da mit dem Bus durchfährt, oft über sehr unebene Straßen, dann sieht man da hohe Gräser, Büsche, vereinzelt auch Bäume, die eher niedrig sind. Es ist sehr flach. So eindrucksvoll wie der Regenwald im Amazonas ist der Cerrado nicht gerade anzusehen. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum dieses Gebiet so unbekannt ist und warum der Cerrado immer stärker für den Sojaanbau geopfert wird. Ja, und was damit gemeint ist, das habe ich dann nach einiger Zeit mit eigenen Augen gesehen. Denn die unberührte Landschaft vor dem Fenster verändert sich langsam und statt den wilden Pflanzen sehe ich nun graubraune Erde, abgeerntete Sojafelder mit Zäunen geschützt. Keep out, draußen bleiben, steht da auf einem Schild an einem Zaun und daneben ist ein Maschinengewehr abgebildet und teilweise sind die Farmen auch mit Wachposten geschützt, wo bewaffnete Männer stehen. Dann kommen wir irgendwann zu einem Feld, das gerade erst frisch gerodet wurde. Hier wächst noch kein Soja, aber auf der riesigen Fläche sind noch die Reste der wilden Savanne zu sehen. Also kleine Pflanzen wachsen da noch aus dem Boden, aber rundherum liegen klein geschlagene Äste. Und da steige ich aus.
Wir sind hier auf der Fazenda San José, eine Fazenda, die seit 2 Jahren zunächst noch naturbelassenes Gebiet bodet.
Das ist Martin Meyer, der mich auf der Reise durch die Sojafelder begleitet. Er kommt eigentlich aus Oberösterreich, aber es hat ihn vor 32 Jahren nach Brasilien verschlagen. Er ist in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und heute ist er Diakon und leitet die NGO Dies Envolvimento. Und er kämpft gegen die Dominanz der großen Agrarkonzerne in der Region.
Die Rodung funktioniert mit Schaufelbaggern, die eigentlich die ganze Vegetation vor sich zusammenschieben und dann auf Wälle oder auch Haufen zusammen türmen, die dann angezündet werden. Bislang haben sie ca. 4000 Hektar gerodet, 2000 haben sie in dem Projekt noch vor sich. Wir wissen das, weil sie eine Bewilligung haben. Wir verfolgen diese Bewilligungen, wissen also, was diese Versender hier vorhat.
Martin Meyer spricht hier ja von Genehmigungen, die er verfolgt. Die meisten Rodungen im Cerrado-Gebiet sind nämlich legal. Also diese großen Farmen dürfen ohne weiteres eben 6000 Hektar in diesem Fall einfach roden.
6.000 Hektar, das klingt nach sehr viel Fläche. Kannst du das ein bisschen einordnen für uns?
Ja, 6.000 Hektar ist wirklich eine extrem große Fläche. Also zum Vergleich, in Österreich ist so ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb rund 45 Hektar groß, also weniger als ein Hundertstel. Und die Farm, die Martin Meyer da beschreibt, ist ja nur eine von Tausenden im Cerrado-Gebiet. Und die größten sind sogar über 300.000 Hektar groß. Und das ist größer als ganz Vorarlberg.
Wahnsinn, das klingt jetzt nicht sehr nachhaltig.
Ja, also das sind einerseits riesige Monokulturen, auf denen eben nur Soja angebaut wird. Das ist für die Biodiversität ohnehin problematisch. Aber dazu kommt, dass sich eben die Schädlinge auf den Monokulturen besser vermehren können. Das heißt, man braucht wieder mehr Pestizide und Insektizide für den Anbau. Und das schädigt der Artenvielfalt natürlich noch einmal extrem. Und die ist in den letzten Jahren enorm zurückgegangen im Cerrado, um teilweise bis zu 70%. Hier hört ihr Miguel Sousa Neto. Es ist ein sehr quirliger Umweltaktivist, den ich in Brasilien kennengelernt habe. Er steht auf einem Flecken Erde, der bisher vom Sojaanbau verschont geblieben ist. Und er versucht mit Pfeifen die Laute der Vögel zu imitieren, die man hier immer seltener hört. Und er hofft, dass die echten, verbliebenen Exemplare auf seine Rufe antworten. Die Sabele zum Beispiel, die laut Miguel sogar Inspiration für Volkslieder gewesen sein soll. Aber auch andere seltene Tiere, wie das Riesengürteltier, die in der Cerrado heimisch sind, kommen immer wieder in Bedrängnis. Miguel zeigt einen Bau neben einem Feld, in dem die Gürteltiere wohnen. Aber nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Jagd setzt den Gürteltieren immer weiter zu. Inzwischen ist die Tierart sogar schon auf der Liste der gefährdeten Tierarten gelandet. Und das Gebiet der Cerrado ist ein richtiger Hotspot der Biodiversität. Es wird geschätzt, dass rund 5% aller existierenden Tierarten hier ein Zuhause finden. Und es ist eben, wie gesagt, die artenreichste Feuchtsavanne der Welt. Aber eben auch ein riesiger Wasserspeicher. Denn unter der Savanne liegen Wasserreservoirs, welche die wichtigsten Flüsse Brasiliens mit Wasser versorgen und auch dem Amazonas-Regenwald Feuchtigkeit spenden. Und es ist natürlich so, dass die riesigen Sojafarmen sehr viel Wasser verbrauchen und Studien zeigen, dass mit dem absinkenden Wasserspiegel ironischerweise auch die Sojaernte in Gefahr ist. Also da wird eigentlich Landwirtschaft auf Verschleiß gemacht.
Ein Wahnsinn, was du da erzählst, was es da an Biodiversität gibt und verrückt, dass wir nicht viel mehr darüber wissen. Philipp, erzähl mal, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass die Situation dort so ist, wie sie jetzt ist?
Ja, darüber reden wir gleich und wir reden auch darüber, wie der Cerrado vielleicht ein Stück weit gerettet werden kann. Aber alles nach einer kurzen Pause.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch. Besonders sich selbst gegenüber.
Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Also Philipp, wie kam es dazu, dass der Cerrado so stark übernutzt wurde?
Ja, es ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Und sie wird eigentlich oft auch als Erfolgsgeschichte erzählt, weil lange galt das Gebiet als unbrauchbar für den Ackerbau. Das war sehr schwach besiedelt und es gab da eben nur diese Savannenlandschaft. Die Böden sind sehr sauer, arm an Nährstoffen, enthalten sehr viel Aluminium. Also lange gab es da eigentlich gar nichts. Es wurde so ein bisschen extensive Rinderzucht betrieben. Man hat dann einige Rinder in der Savanne gesehen, aber sonst war das eigentlich sehr unberührt. Ja, und das hat sich dann in den 1970er Jahren geändert. Damals haben Brasilien und Japan nämlich eine Agentur gegründet, um für die Entwicklung des Cerrado zu kooperieren. Das erklärte Ziel war, dass man in der Region industrielle Landwirtschaft betreiben kann.
Das klingt jetzt auf den ersten Moment nicht sehr einleuchtend. Du sagst, es waren saure, nicht sehr nährstoffreiche Böden und dennoch wird jetzt dort Landwirtschaft betrieben. Wie haben Sie das geschafft?
Ja, also es hat damit begonnen, dass man einerseits die Sojapflanzen, den widrigen Bedingungen, im Cerrado angepasst hat. Also Sojapflanzen brauchen da einen bestimmten Tag-Nacht-Rhythmus, damit sie gut gedeihen. Man hat auch den Boden mit Kalk entsäuert. Man hat auch große Mengen an Kunstdünger ausgetragen. Massiver Maschineneinsatz hat da auch zum Ziel geführt. Aber das alles lohnt sich eben nur im großen Stil. Und so entstanden eben diese riesigen Farmen, die eben teilweise zig oder hunderttausende Hektar groß sind. Und da wird eben Baumwolle, Mais, Zuckerrohr, Reis, aber natürlich auch Soja angebaut. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Sojaproduktion im Cerrado beinahe verdreifacht, weil ja so oft der Sojaanbau im Amazonas im Rampenlicht steht, den unsere Rinder und Hühner auffressen. Es ist eigentlich sehr interessant, dass eigentlich der Cerrado das wichtigste Sojaanbaugebiet Brasiliens ist. Also heute wird im Cerrado mehr als die Hälfte des brasilianischen Sojas produziert und mehr als dreimal so viel wie in der Amazonasregion. Und trotzdem wird meistens dann nur über den Amazonasregenwald geredet.
Das klingt jetzt, als hätte es sehr große Auswirkungen nicht nur auf die Umwelt vor Ort, sondern auch auf die Menschen, die dort leben. Wie finden die das? Begrüßen die das, dass es jetzt mehr Wirtschaft in der Region gibt? Oder sind dadurch einfach auch Existenzen gefährdet?
Ja, sowohl als auch. Weil der Agrarboom, den auch die industrielle Landwirtschaft in Brasilien gebracht hat, den finden natürlich nicht alle schlecht. Er hat auch Arbeitsplätze geschaffen und Brasilien viel Wohlstand gebracht. Also heute hängt ungefähr ein Drittel des brasilianischen BIPs direkt oder indirekt vom Agrobusiness ab. Das feiern auch viele Landwirtschaftsexperten, was im Cerrado passiert ist. Zum Beispiel Norman Borlaug, also der gilt als Urvater der sogenannten grünen Revolution, also der Technologisierung der Landwirtschaft mit Gentechnik und so weiter.
Hat der damals nicht auch den Friedensnobelpreis bekommen?
Ja, genau, eben mit der Begründung, weil er eben durch die Steigerung der Lebensmittelproduktion Millionen Menschen das Leben gerettet haben soll. Und jedenfalls dieser Mann sagt, die Entwicklung im Cerrado ist eine der größten Errungenschaften der Agrarwissenschaft des 20. Jahrhunderts, weil man eben die Produktion so steigern konnte.
Aber es wird doch sicher nicht nur Profiteure geben von diesem Sojaboom.
Genau, da ist zum Beispiel Nascimento Vera de Barros. Der 64-Jährige steht in Flipflops und einer Machete am Gürtel auf seinem Feld nahe des Dorfs São Desiderio. Hier baut er Yucca, Kokosnüsse, Mangos und auch Erdäpfel an, wie auch schon sein Vater und dessen Vater. Und zwar auf rund 40 Hektar. Also mit den Riesenfarmen hat seine Landwirtschaft nichts zu tun. Ganz stolz zeigt er mir seine Felder. Hier sei alles Handarbeit, sagt er. Als Dünger verwendet er Pflanzenreste, die er verbrennt und in den Boden vergräbt. Das funktioniert so gut, sagt er, dass die Arbeiter der großen Faciendas nebenan sich sogar erkundigen, welchen Dünger er denn verwendet.
Aí, ó, ele chega aqui, vários deles, tem chegado aqui, aí eles pesquisam primeiro, disse.
In den letzten Jahren und Jahrzehnten sind in seiner Nachbarschaft immer mehr von diesen Großfarmen entstanden. Sie pumpen das Wasser aus dem nahegelegenen Rio Grande ab mit Pumpen, die so groß sind, dass ein Mensch drinnen Platz hat. Und da muss man sogar aufpassen, nicht hineingezogen zu werden, wenn man schwimmen geht, sagt er. Wenn er es überhaupt zum Fluss schafft. Denn die bewaffneten Wachmänner der großen Farmen würden ihm den Zutritt zum Fluss verweigern. Dieser ist ohnehin zusammengeschrumpft, seit die umliegenden Sojabauern das Wasser abpumpen. Seitdem ist alles trockener geworden hier, sagt er. Die bewaffneten Männer würden auch immer wieder zu ihm kommen und ihn dazu drängen, sein Land zu verkaufen.
So was hört man ja immer wieder, wenn es darum geht, dass vor allem die Agrarindustrie sich große Flächen an Land quasi zunutze machen möchte. Hast du da auch noch andere Menschen getroffen, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben?
Ja, das waren wirklich sehr viele Menschen, die eben so kleine Höfe betreiben und bei denen eben regelmäßig das Agrobusiness anklopft und sie eben zum Verkauf ihres Landes drängen wollen. Zum Beispiel Fatima Cabral. Und die hat standgehalten und betreibt heute eine gemeinschaftliche Landwirtschaft in der Nähe der Hauptstadt Brasilia. Was mir sofort aufgefallen ist, als ich sie besucht habe, sind die bunten Flaschen, die Fatima Cabral in ihrem Haus in die Wände eingemauert hat. Und sie sagt, das sei Recycling und eben ganz im Sinne der nachhaltigen Landwirtschaft, die sie dort betreibt. Außerdem mag sie das natürliche Licht im Haus.
Die Biokonstruktion, die Permakultur, die Biokonstruktion ist ein der Prinzipien. Além do reaproveitamento, a luz natural.
In dem kleinen Haus auf der Farm steht auch eine Buddha-Figur. Denn es war eine Reise nach Indien vor inzwischen über 20 Jahren, die bei ihr zum Sinneswandel geführt hat. Davor hat sie ganz konventionell Landwirtschaft betrieben, Lebensmittel mit künstlichem Dünger, Pestiziden und allem, was dazugehört, produziert. So wie ihre Nachbarn, die auch heute noch auf diese Art Lebensmittel anbauen. Aber seit sie auf die nachhaltige Landwirtschaft umgestellt hat, ist das Verhältnis zu den Nachbarn ein bisschen angeschlagen, sagt sie.
Entendimento da agricultura e da sustentabilidade muito diferentes. Existe o respeito,
Du hast jetzt schon von größeren Sojafarmen erzählt, wie dort der Anbau abläuft. Wie kann man sich jetzt so einen kleinen ökologischen Acker in Brasilien vorstellen?
Ja, Fatima hat mir das Feld gezeigt und das sieht auf den ersten Blick auch gar nicht wie ein klassisches Ackerfeld aus. Da wachsen irgendwie Kaffee, Bananen, Zwiebeln, Karotten, alles Mögliche, kreuz und quer. Dazwischen sind immer wieder Baumreihen. Und sie erzählt, dass hier eben alles miteinander verknüpft ist. Also die Baumkronen spenden Schatten, damit man nicht so viel bewässern muss. Die Wurzeln der Bäume stabilisieren einander und die Vielfalt an Pflanzen lockt wiederum Tiere an, die dann eben Schädlinge in Schach halten. Das sei zwar viel mehr Arbeit, sagt sie, aber gleichzeitig lässt sich pro Hektar hier ein Vielfaches von dem produzieren, was die großen Faziendas mit ihrem Soja schaffen. Das ist eben Essen, das sie auf Wochenmärkten und an lokale Restaurants verkauft. Es gibt auch so eine Art Bio-Kistel. Das wird eben nicht auf dem Weltmarkt verkauft. Denn das Soja, die Baumwolle und die ganzen anderen Erzeugnisse, für den Anbau der Cerrado gerodet wird, sind vor allem für den Export und auch eben für Europas Kühe, Schweine und Hühner.
Jetzt gibt es in Europa ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass zum Beispiel für den Sojaanbau viel Fläche gerodet werden muss, dass das nicht im Sinne der Nachhaltigkeit ist. Warum passiert da nicht mehr?
Ja, also in Europa passiert grundsätzlich ja schon was. Also da hat man sich vergangenes Jahr auf die Europäische Entwaldungsverordnung verständigt und nach einer Übergangsfrist soll diese Ende 2024 wirksam werden und dann muss jeder, der in der EU mit bestimmten Waren handelt, nachweisen, dass sie eben nicht auf Flächen produziert wurden, die nach 2020 abgeholzt wurden. Und zu diesen Produkten, wo man eben diesen Nachweis erbringen muss, zählt dann zum Beispiel Rindfleisch, Kautschuk, Holz, aber eben auch Soja. Und das heißt jetzt, wenn ich Soja auf einem Gebiet anbaue, wo 2010 oder noch früher Amazonas-Regenwald stand, dann darf ich das Soja in die EU exportieren, aber ich darf eben nicht frischen Wald abholzen, um dort Dinge anzubauen, die ich dann in die EU verkaufe. Und das Besondere an diesem Gesetz ist, dass das Verbot auch gilt, wenn die Abholzung im Ursprungsland eigentlich legal wäre. Und das ist es ja einfach oft. Überprüft werden soll das alles dann mit Satellitendaten.
Du sagst, Ende 2024 endet die Übergangsfrist. Heißt das, gibt es dann einen Hoffnungsschimmer für den Cerrado?
Ja, leider eher nicht, weil die Verordnung hat laut Umweltschützerinnen und Umweltschützern einen großen Haken. Es geht ja um Wald. Aber was ist ein Wald? Da beruft sich die EU auf die Definition der Welternährungsorganisation FAO. Und die sagt, dass ein Wald nur ist, wo Bäume höher als 5 Meter wachsen. Und in der Cerrado ist es ja eben kein klassischer Wald, sondern gibt es schon Bäume, Gewächse, aber die sind eben nicht alle höher als 5 Meter. Und deshalb geht man davon aus, dass eben 3/4 des Cerrado nicht von dieser Definition betroffen werden. Es ist ja eben eine Savanne, wo eher hohe Gräser und Büsche wachsen.
Das heißt, trotz dieser Einführung der EU-Regelung könnte dort weiter abgeholzt werden?
Ja, genau. Und manche fürchten sogar einen sogenannten Spillover-Effekt, also dass wenn dann in Waldgebieten, etwa dem Amazonas, nicht mehr gerodet werden darf, im Cerrado umso mehr abgeholzt wird. Und natürlich ist auch die EU nicht der einzige Abnehmer des Sojas. Inzwischen geht das meiste Soja nach China, wo die Abnehmer natürlich weniger zimperlich sind als die EU. Auch Brasilien selbst verbraucht immer mehr von diesem Soja, das sie selbst produzieren. Also die haben auch eine immer größer werdende Rinderzucht. Und deshalb fordern eben auch Umweltschutzorganisationen, dass die EU diese Definition von Wald und damit auch Entwaldung ändert, um da eben auch mit gutem Vorbild voranzugehen. Das könnte in den nächsten Jahren passieren, weil die Richtlinie soll regelmäßig evaluiert und dann auch überarbeitet werden.
Gehen wir vielleicht noch ein bisschen zum Politischen. In Brasilien gab es ja erst unlängst einen großen politischen Umschwung. Was hat sich da geändert? Was macht die Politik in Brasilien gegen diese Abholzung?
Ja, bisher eigentlich eher wenig. Bisher stand das Cerrado einfach nicht im Fokus. Die meiste Abholzung ist auch legal, weil das Gebiet viel weniger geschützt ist als der Amazonas. Also da dürfen zum Beispiel Plantagenbetreiber 80% der Fläche roden und für den Ackerbau nutzen und nur 20% müssen sie unberührt lassen. Im Amazonas ist es wenigstens umgekehrt, dieses Verhältnis. Also da muss viel mehr geschützt werden und da viel weniger verwendet werden. Und es gibt auch viel weniger Flächen im Cerrado, die ganz unter Naturschutz stehen, wo also gar keine Landwirtschaft passieren darf. Aber es gab eben einen politischen Wandel. Für viele war und ist der neue Präsident Lula auch eine große Hoffnung, weil unter dem Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro wurde ja im Amazonas-Regenwald so viel abgeholzt wie schon seit Jahren nicht mehr. Und Lula, der war schon einmal Präsident und hat die Wahl eben 2022 gewonnen, der hat eine Trendwende angekündigt. Er will den Schutz des Klimas zur Top-Priorität seiner Präsidentschaft machen, sagte er etwa auf der Klimakonferenz 2022 in Sharm el-Sheikh unter tosendem Applaus.
Que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo.
Aber viele bezweifeln, dass sich an der Abholzung bald etwas ändert. Zwar hat Präsident Lula für den Cerrado einen ähnlichen Schutzplan wie für den Amazonas angekündigt, aber sein Kabinett ist sich auch ziemlich uneins darüber, wie man denn gegen diese Umweltzerstörung, die eben auch Wachstum bringt, vorgehen will. Und die Opposition hält auch weiterhin die Mehrheit im brasilianischen Parlament und die Agrarlobby ist dort auch sehr stark vertreten und der Präsident äußert sich selbst immer wieder widersprüchlich zur Zukunft der Cerrado. Zum Beispiel sagte er vergangenen Sommer bei einem Staatsbesuch in Südafrika ganz stolz, dass es Brasilien geschafft habe, den Cerrado in hochproduktives Ackerland zu verwandeln und dass er das Gleiche jetzt eben in Zusammenarbeit mit Südafrika auch mit der afrikanischen Savanne wiederholen könne. Und das ist dann doch ein großer Widerspruch zur Bekenntnis, die Savanne zu schützen.
Ja, das klingt auf jeden Fall so. Also kann man unterm Strich eigentlich sagen, die Zukunft des artenreichen Cerrado ist nach wie vor sehr ungewiss.
Ja, genau. Und sie wird zum Teil auch in der EU entschieden. Also je nachdem, wie eben diese Entwaldungsrichtlinie neu ausgelegt wird.
Sehr spannend. Vielen Dank für deinen Bericht aus Brasilien.
Danke.
Das war Edition Zukunft Klimafragen für heute. Wie findet ihr unseren Podcast? Schreibt uns gerne Anregungen und Kritik auf podcast@derstandard.at und wir melden uns zurück.
Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das am einfachsten, wenn ihr den Standard abonniert. Das geht auch digital auf abo.derstandard.at.
Und wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über eure Sterne freuen, wo immer ihr eure Podcast hört.
Wir sind Philipp Bramer
und Nora Laufer. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.